Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Frau Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Chief Patient Service Officer der Uniklinik Essen zum Weltsepsistag 2025.
Viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und an meinen Gast heute, die Frau Dr. Hecker. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, Frau Hecker. Sie sind das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast. Ich nehme mir aber heute trotzdem das Recht raus, Sie einmal vorzustellen, weil Sie aus vielerlei Hinsicht interessant sind. Sie sind nicht nur ärztlich tätige Kollegin, sondern auch im Bereich Patientensicherheit sehr aktiv. Sie sind an der Uniklinik in Essen, sind Sie Chief Patient Safety Officer. Das ist ein schwieriges Wort. Und Sie sind im Bereich Aktionsbündnis Patientensicherheit maßgeblich aktiv, also sind die Vorsitzende dieses Aktionsbündnisses. Und heute sprechen wir zusammen, weil wir den Weltsepsistag besprechen wollen und thematisieren wollen hier. Frau Dr. Hecker, jetzt habe ich ganz lange gequatscht. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
Was bedeutet denn so ein Weltsepsistag für Sie? Ich habe es ja gerade schon gesagt, aus vielerlei Hinsicht haben Sie mit dem Thema Sepsis ja zu tun, unter anderem auch, weil Sie Anästhesistin sind und eben Ärztin sind. Was hat das für eine Bedeutung für Sie?
Ja, das ist eine große Bedeutung für mich aus folgendem Grunde. Erstens hatte ich selber schon mal in meiner grauen Vorzeit vor vielen Jahren eine Urosepsis. Also ich hatte selber schon einmal eine Sepsis. Zum anderen ist es so, dass wir um die 230.000 Sepsiserkrankungen pro Jahr haben. Vermutlich sind es mehr. Wir haben unterschiedliche Berichtswesen, aber valide sagen wir immer die Zahl von 230.000 und davon versterben 85.000. Und viele dieser Todesfälle wären halt auch vermeidbar. Und das ist mein Thema. Mein Thema ist Vermeidbarkeit. Also jeder macht Fehler. Jeder trifft auch schon mal eine falsche Diagnose, stellt eine falsche Diagnose. Also es sind alles Dinge, die normal sind. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Allerdings ist die Vermeidbarkeit von Dingen, das Früherkennen von Dingen dann mein Thema, weil ich glaube, dass man dadurch viele Erkrankungsfälle verhindern könnte, die nicht auf die Intensivstation kommen müssten und auf der anderen Seite natürlich auch Todesfälle und schwere Folgeschehen vermeiden könnte. Und das ist mein Thema. Das bedeutet für mich auch Patientensicherheit. Und der Weltsepsistag ist für mich eben der Anlass, diese enorme Relevanz dieser Erkrankung ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Denn Sepsis ist immer noch eine sehr unterschätzte Bedrohung, obwohl sie zu den häufigsten Todesursachen weltweit zählt. Und der Tag ist für mich der Impuls, nochmal innezuhalten, zu gucken, was haben wir mit der Kampagne Deutschland erkennt Sepsis in den letzten 4 Jahren erreicht? Was können wir Kolleginnen und Kollegen in der Pflege und im ärztlichen Beruf nochmal mitgeben? Wo können wir nochmal genauer hingucken im klinischen Alltag, um insbesondere auch die Früherkennung zu verbessern?
Ja. Warum würden Sie denn sagen, ist Sepsis immer noch so ein großes Problem? Also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Ich habe das schon so wahrgenommen, dass dieses Thema Sepsis, Vermeidbarkeit von septischen Verläufen, dass das immer mehr publik wird, auch dank Ihrer Initiativen. Aber trotzdem hat man das Gefühl, dass die Zahlen sich nicht wirklich bessern. Korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege. Warum denken Sie, ist das immer noch so ein großes Problem?
Ja, erstmal, das wissen Sie ja auch, ist das Symptombild sehr komplex. Die Symptome sind relativ unspezifisch, die Verläufe individuell sehr unterschiedlich und wir haben ja gerade weltweit auch immer noch mit Infektionen zu kämpfen, der unterschiedlichsten Art und Weise. Und Infektionen, nicht nur bakterielle, sondern virale und Pilzinfektionen, parasitäre Infektionen, sind halt die Ursache oder können die Ursache für eine spätere Sepsis sein. Zudem gehört für mich diese Erkrankung eben zu keinem Fachgebiet, also wie der Herzinfarkt in die Kardiologie oder auch der Schlaganfall in die Neurologie. Die Sepsis gehört eben überall dorthin, wo Infektionen auftreten, auch in die Urologie oder in die HNO. Und deshalb ist es, glaube ich, so schwierig, daran zu denken, was wir ja versuchen zu fordern, immer an die Sepsis mal mitzudenken, könnte es nicht auch eine Sepsis sein. Und diese ganze Komplexität und dass die Sepsis nicht in ein Fachgebiet gehört, was sich dann wirklich darum kümmert, diese diagnostische Schwierigkeit, was könnte es sein, könnte es eine Sepsis sein, führt eben dazu, dass wertvolle Zeit verloren geht. Hinzu kommt, dass von der ersten Kontaktaufnahme eines Patienten, einer Patientin zur Diagnostik bis hinein, dass die Diagnostik auch stattfindet, oftmals, wie soll ich sagen, Zeit verloren geht. Die Prozesse sind nicht optimal abgestimmt. Wir haben zudem einen Gender Bias, also bei Frauen wird häufig auch gesagt, könnte es nicht vielleicht auch sein, dass sie überfordert sind, Beruf, Kinder, Beziehungsprobleme und deshalb fühlen sie sich jetzt gerade mal so schlecht. Und tatsächlich haben wir da mit den Betroffenen viele dieser Erfahrungen gemacht, dass gerade Frauen auch in der Symptomatik nicht so ernst genommen werden. Wir haben aber auch die vulnerablen Gruppen wie zum Beispiel Ältere. Auch das Thema habe ich selber erlebt, dass man die Verwirrtheit, die Desorientiertheit als Symptom ältere Patientin verwirrt, desorientiert, erstmal in die Kategorie Schlaganfall einordnet. Und auch die Jugendlichen gerade. Wir hören auch immer mehr davon, dass Jugendliche, die auch sportlich sehr aktiv sind, dass die ersten Symptome nicht so ernst genommen werden und man dann sagt, leg dich doch noch mal hin, du hast jetzt einen grippalen Infekt. Und diese Stunde, diese zeitkritische Stunde dann verpasst wird, um gut in die Diagnostik einzusteigen und zu intervenieren. Also es gibt so bestimmte Personengruppen, denen man das auch gar nicht zutraut, dass sie eine Sepsis bekommen könnten, weil man immer denkt, Sepsis passiert erst im Krankenhaus. Und das ist halt ein Irrglaube. Sepsis entsteht auch oder beginnt halt im alltäglichen Umfeld eines jeden von uns.
Dann lassen Sie uns doch ruhig nochmal einen Schritt zurücktreten und in die klinischen Zeichen vielleicht auch reingehen. Unser Podcast richtet sich ja an Menschen, die klinisch tätig sind und ja aus allen möglichen medizinischen Fachberufen kommen. Vielleicht können wir das nochmal kurz besprechen. Also was sind denn für Sie typische Warnzeichen, die vielleicht auch im klinischen Alltag häufig übersehen werden? Und was sind vielleicht auch gute Scores, die man benutzen kann, um eine Sepsis möglichst früh zu erkennen?
Ja, die typischen Warnzeichen, das sind die Klassiker, die wir kennen. Und deshalb sollte man Sepsis immer auf dem Schirm haben. Sind natürlich erstmal so Dinge, die auch vielleicht in Grippesymptomatik, starker Erkältung einfliegen. Wie zum Beispiel, muss nicht sein, ist auch gar nicht häufig, aber das Fieber, dann natürlich eine Erhöhung des Puls, die Tachykardie, der Blutdruckabfall, der dann auch dazukommt, aber auch die Tachypnoe oder die erschwerte Atmung, Atemfrequenz über 20 und insbesondere jetzt eben die Desorientiertheit und Verwirrtheit. Angehörige sagen häufig im Nachhinein, mein Mann, mein Freund, meine Lebenspartnerin, meine Tochter, meine Mutter, die haben sich verändert. Also die sind verwirrt, die sind desorientiert, die sind zeitlich und örtlich nicht mehr so orientiert, wie es normalerweise sein sollte. Und was auch nochmal dazu kommt, ist eben ein Gefühl, ich war noch nie so schwer krank. Starke Schmerzen oder eben dieses Gefühl, ich war noch nie so schwer krank. Und das aber nicht unabhängig irgendwie im Raum, sondern diese ganzen Symptome zu einer Infektion, die man gerade hatte oder hat, wie zum Beispiel ein Durchfall ja auf eine Infektion hinweisen kann oder vielleicht auch der Harnverhalt, die Schmerzen beim Wasserlassen auf eine Infektion hinweisen können. Vielleicht hat es mit typischen Grippesymptomen, Erkältung angefangen. Auch eine Nasennebenhöhlenentzündung kann dazu führen, dass sich daraus eine Sepsis entwickelt. Also diese Symptome immer zusammen mit einer vermuteten Infektion, die man vielleicht erstmal auch abgetan hat. Das sollten so Klickmomente sein, wo man sagt, na, könnte es nicht auch eine Sepsis sein und man eben den Verdacht auch mit auf dem Schirm haben im medizinischen Setting.
Genau, also das sind gute Hinweise. Ich hatte gerade schon erwähnt, es gibt Scores, also die einem vielleicht ja auch bei so Themen wie Delir ja gut helfen können im Alltag. Das ist ja auch so ein diffuses Krankheitsbild, das man nicht immer auf den ersten Blick so gut charakterisieren kann. Fallen Ihnen da im Bereich Sepsis auch gute klinische Scores ein, die man benutzen kann als, nicht nur als Arzt, sondern vielleicht auch als Pflegekraft oder andere medizinische Fachpersonen?
Ja, es gibt ja jetzt die neue Sepsis-Leitlinie seit 2025 und dort wird insbesondere auch der NEWS-2-Score genannt, also die Temperatur, die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, das hatte ich schon gesagt, der Blutdruck und dann dazu auch noch die Sauerstoffsättigung. Das sind Scores, die in der Notfallaufnahme und aber auch in der Arztpraxis abgefragt werden können, ohne dass man erstmal Blut entnimmt. Also das sind einfache, handelbare Scores. Das kann man auch in der Arztpraxis abfragen. Das kann man auch im Pflegeheim erfassen. Also wir haben auch sicherlich einen blinden Fleck im Rahmen der ambulanten und Langzeitpflege. Deshalb versuchen wir auch, die Pflege insbesondere auch zu schulen und dort Aufmerksamkeit zu erwecken zu dem Thema. Dann gibt es natürlich im Krankenhaus, wenn es in Richtung Intensivstation gibt, auch den SOFA-Score. Also das sind typische Parameter, die man erfassen kann. In Blutentnahmen, wenn die natürlich dann auch in Frage kommen, dann kann man natürlich auch das ganz normale kleine Blutbild, aber auch die Auffälligkeit, Laktat zu messen und ähnliche Dinge können des Weiteren auch helfen. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist. Also ich kann das auch verstehen, dass man den einen oder anderen mit Grippesymptomen erstmal wieder nach Hause schickt. Das kann ich auch verstehen, aber wir sollten die Sepsis halt im Blick haben und einfach mitbewerten. Könnte es nicht auch eine Sepsis sein? Also wir kennen Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch mittlerweile in Notaufnahmen, die dann einfach auch sagen, okay, wir screenen immer die Sepsis mit in unserem Kopf, in unserem Bewertungssystem, in unserer Triagierung, was könnte es sein in den ersten Momenten, um die auch auszuschließen. Und wenn die ausgeschlossen ist, ist ja gut und dann machen wir halt weiter und gucken, was kann es noch sein. Also man sollte Sepsis auf dem Schirm haben.
Also es ist wie bei so vielen Sachen extrem wichtig, einfach dran zu denken und entsprechende Gedankenabläufe im Kopf ablaufen zu lassen. Diagnostisch ist es ja so, dass man dann ja eine Fokussuche auch machen würde. Blut haben Sie gerade schon gesagt, man würde einen Röntgenthorax machen und so weiter und so weiter. Aber das ist ja mehr oder weniger klar. Ich frage mich, wie schafft man das, eine gute Mischung zu schaffen aus Überbehandlung und Überdiagnostik und gezielter Therapie, weil, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie gesagt, dass viele Patienten oder eine Reihe von Patienten auch vielleicht vorzeitig aus der Notfallambulanz nach Hause geschickt werden und nicht richtig ernst genommen werden. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Spannungsbild ist. Ne? Also man muss irgendwo das richtige Maß finden. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man eben strukturierte Abläufe in der Klinik hat. Wie ist das eigentlich zum Beispiel bei Ihnen in der Klinik? Sie arbeiten ja in einer sehr großen Universitätsklinik. Also gibt es da solche Versorgungsketten, wenn jetzt das Thema Sepsis im Raum steht oder vielleicht eine Sepsis auch schon diagnostiziert worden ist?
Ja, also tatsächlich haben wir eine absolut zentrale Notaufnahme, wo, also zwei, einmal für die Unfälle, eine unfallchirurgische, orthopädische, und wir haben eine große, wo alles hinkommt, was nicht nach Unfall aussieht, andere Notfallaufnahme. Und tatsächlich ist es so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort vor Ort natürlich über die Triage hinweg, der ärztliche Blick, die ersten Blutentnahmen entscheidend sind, dass die gut geschult sind und das auch anwenden können. Also die Tools, die wir eben genannt haben, ob das der NewScore und News2 oder der QuickSofa-Score ist, die man dort einsetzen kann, die sind nicht alleine entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass sie konsequent angewendet werden und dass die Mitarbeitenden regelmäßig geschult sind. Dann kommt es natürlich dazu, wenn man den Verdacht darauf hat, es könnte sich eine Sepsis entwickeln, also man hat die Parameter, man hat den klinischen Blick und man hat vor allen Dingen auch so ein bisschen die Anamnese, könnte eine Infektion dahinter stecken, dass Blutkulturen entnommen werden, ne? Also neben der Flüssigkeitszufuhr, dass Blutkulturen entnommen werden und dass dann auch entschieden wird, wird ein Antibiotikum gegeben oder eben auch nicht. Also wir haben das tatsächlich vor 2 Jahren auch sehr, sehr ausführlich in Berlin diskutiert, weil wir natürlich wissen, dass die Notaufnahmen voll sind und viele mit einem leichten Schnupfen in die Notaufnahme kommen oder mit einem Mückenstich. Also wir kennen das ja alles und die sollen ja auch nicht überfrachtet werden. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein Thema zu bearbeiten. Das ist natürlich auf der einen Seite Antibiotika geben, Breitspektrum Antibiotika geben, aber auch wieder daran zu denken, dass wir natürlich die Antibiotikaresistenz haben. Also wenn wir sagen, bitte ruf die 112 an, in diesen und jenen Fällen, dann haben wir natürlich auf der anderen Seite auch, bitte überfordert uns nicht in den Notaufnahmen mit Dingen, die hier nicht hingehören. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das Antibiotika-Thema. Das müssen wir mitnehmen und diese Widersprüche müssen wir auch auflösen. Und das bedeutet, dass Personal konsequent zu schulen. Das heißt ja nicht, dass wir immer 100% die Sepsis rechtzeitig, frühzeitig gut erkennen. Aber wir müssen uns auf den Weg begeben, die Sepsis mitzudenken. Und ich glaube, das macht auch die Professionalität in den zentralen Notaufnahmen aus, dass natürlich der klinische Blick und die Entscheidung immer besser wird, wenn man diese Tools konsequent anwendet und wenn man regelmäßig die Sepsis auch auf dem Schirm hat. Und das andere ist, dass man natürlich wirklich Blutkulturen abnimmt und dann möglichst schnell eine mikrobiologische Diagnostik hat und möglichst schnell das richtige Antibiotikum auch anwendet, auch wenn man erstmal breit eingestiegen ist. Und dazu gehören auch, dass mikrobiologische Labore 24 Stunden ansprechbar sind. Und all diese Dinge sind auch im politischen Umfeld angesprochen. Aber wir wissen ja, dass es nicht so ist. Auch unsere Mikrobiologie in der Universitätsklinik Essen hat keine 24 Stunden Verfügbarkeit. Und das ist ja in vielen anderen Fällen auch so.
Ja, ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, das Thema Antibiotic Stewardship. Da gibt es ja auch einen Podcast bei uns zu. Genau das ist ja dieses Spannungsfeld, ne? Also Überversorgung oder Übertherapie auf der einen Seite und vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit auf der anderen Seite für Patienten, die septisch entgleiten könnten.
Ja, genau.
Vielleicht können wir dann nochmal, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so den politischen, den gesundheitspolitischen Aspekt. Wie kann man aus Ihrer Sicht und auch vielleicht aus Sicht Ihres Patientenbündnisses oder Aktionsbündnisses, wie kann man das Thema Sepsisprävention, weil da wollen Sie auch ansetzen, Sie wollen ja verhindern, dass es überhaupt zu septischen Verläufen kommt, wie kann man das noch besser in der Klinik und vielleicht auch in der Praxis, also in der Hausarztpraxis besser verankern? Und was würden Sie sich auch wünschen von den politischen Entscheidungsträgern, um das zu verbessern?
Ja, also erstens klären wir auch Patientinnen und Patienten auf, nicht, dass Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte Fehler machen, sondern wir klären sie auch auf, was sie selber tun können. Das bedeutet natürlich in erster Linie ein starkes Immunsystem zu haben. Das bedeutet in zweiter Linie an Impfprogrammen teilzunehmen. Da haben wir ja in Deutschland ein Problem. Diese sogenannte Impfmüdigkeit, also Impfungen, um Infektionen zu vermeiden, auch wahrzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, auch für die immunsupprimierten Patientinnen und Patienten und für das Patientenkollektiv über 60. Also da gibt es ja ganz klare Empfehlungen, wie man Infektionen vermeiden kann. Dann auch für die immunsupprimierten Patientinnen und Patienten all das, was wir während Corona gelernt haben. Ja, auch warum soll ich nicht auch heute Abstand halten von anderen infizierten Bevölkerungsgruppen? Ich muss mich nicht auf eine Party begeben, wenn ich selber weiß, dass da viele erkältet sind. Ich kann auch heute immer noch eine FFP2-Maske tragen. Händehygiene, unglaublich wichtig. Händehygiene ist sehr, sehr wichtig nach wie vor. Wird leider auch beim klinischen Personal nicht immer so ernst genommen, wie es sein sollte. Also wir sehen mittlerweile, dass auch das klinische Personal nicht mehr unbedingt den Standard einhält, keine Armreifen, keine Smartwatches oder Ringe zu tragen. Das nimmt wieder zu, dass man auch, ich sag mal, diese Verhaltensweise etwas verlässt, die dringend notwendig wäre, um die Übertragung über die Hände zu vermeiden an Infektionen. Also wir klären Patientinnen und Patienten auch sehr deutlich darüber auf, was sie tun können, um Infektionen zu vermeiden. Und ja, tatsächlich wird ja diese Kampagne schon vom BMG auch unterstützt und finanziert. Und ja, das ist vielleicht für manche ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wir im Moment laufen verschiedene Elemente zusammen. Wir haben die Öffentlichkeitskampagne, um auch die Bevölkerung darüber aufzuklären, auch mal nachzufragen, könnte es nicht auch eine Sepsis sein, aber auch was sie selber tun können, um Infektionen zu vermeiden. Und das Zweite ist, dass wir ja auch ein starkes Programm haben für Pflegepersonal und Ärztinnen und Ärzte über den Sepsisdialog, die über Früherkennung auch aufklären im ärztlichen und pflegerischen Setting und Fortbildungen anbieten über den Sepsisdialog. Das Dritte, was ja im Moment noch dazugekommen ist, ist sicherlich das Qualitätssicherungsverfahren Sepsis in der Klinik, was die Prozesse verändern wird, weil jährliche Schulungen zu Sepsis einfach gefordert werden, weil geprüft wird, wie sieht das denn aus mit den Blutkulturentnahmen, wie sieht das aus mit dem Antibiotika-Einsatz. Also ich denke, dass sich in den Kliniken da auch einiges in den Prozessen verändern wird. Und wir haben zum Beispiel ein Thema, das bedeutet, steht denn Sepsis im Arztbrief? Also wir stellen fest, dass in vielen Arztbriefen dann diese Infektion, die beginnende Infektion genannt wird oder der Patient war ein Tumorpatient und hat noch eine Sepsis bekommen. Aber das Wort Sepsis steht nicht in dem Arztbrief und dann können die Niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte schlecht darauf reagieren, denn wir wissen, dass viele Sepsis-Betroffene, wenn sie es denn überlebt haben, ja, mit Folgeerscheinungen auch gerade in ihrem Fachgebiet in der Neurologie zu kämpfen haben, mit Gedächtnisstörungen, mit vielen, vielen anderen neurologischen Symptomkomplexen, die aufgrund der Sepsis dann für langwierige Nachfolgebehandlung auch sorgen. Also ich meine damit tatsächlich klassischerweise kennt man die Amputation, aber es gibt mehr als die Amputation und insofern versuchen wir auch da zu implementieren, wenn der Patient, die Patientin eine Sepsis hatte, bitte benennt das auch im Arztbrief, damit die Kolleginnen und Kollegen in der ambulanten Versorgung auch wissen, das war eine Sepsis und auch da nochmal alert sind, wenn wieder eine Infektion auftritt. Wir kennen auch Patientinnen und Patienten, die tatsächlich nicht nur einmal wegen einer Sepsis im Krankenhaus dann gelegen haben, sondern wir sind nach Hause entlassen worden und haben dann im Folgenden nochmal eine Sepsis bekommen. Und spätestens da sollte man auch eine Awareness haben, dass wenn man eine Sepsis hatte, das nicht heißt, dass man lebenslang keine mehr bekommt, sondern eher wiederum Gefahr läuft, nochmal eine Sepsis zu bekommen. Ja, das sind so Dinge, die auch nach dem Krankenhausaufenthalt wichtig sind.
Mich würde noch interessieren, wie Ihre Sicht darauf ist, wie die Arbeit oder die Zusammenarbeit zwischen den ambulanten Strukturen und den und den stationären Strukturen, also sprich Hausarzt, Fachärzte und Klinik, besser gelingen können. Ich habe das Gefühl, da ist immer so ein großer Graben zwischen diesen Parteien und der Informationsfluss ist sehr spärlich.
Ja, das ist tatsächlich, was ich mir immer als Wir-Gefühl wünsche. Also ich kenne das sehr gut, dass viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte meinen, dass sie auch nicht ernst genommen werden von den Fachärzten im Krankenhaus und nach dem Motto, die denken, wir haben keine Ahnung mehr. Ich kenne das auch umgekehrt sehr gut, dass natürlich die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sehr gut wissen, was in den Krankenhäusern auch nicht gut läuft, weil sie die Patientinnen und Patienten ja auch zurückbekommen. Also da würde ich mir doch mehr Respekt wünschen und mehr Verständnis für die jeweilige Arbeitssituation, sowohl in den Kliniken als auch im ambulanten Bereich. Und dass dieses Wir gemeinsam für die Patientinnen und Patienten und nicht wir gegeneinander und der ist irgendwie inkompetent und der ist blöd. Also ich kenne das alles und insofern würde ich mir gerne ein mehr wir wünschen und vor allen Dingen auch den Respekt vor der Arbeit des anderen. Das gilt übrigens auch der Respekt vor der Arbeit der Pflegekräfte. Ich glaube, wir sind im Moment alle in einem System, wo wir in dem jeweiligen Setting unterschiedliche Herausforderungen bedienen müssen. Und das bedeutet nicht nur Sepsis, sondern auch andere Erkrankungsbilder, unterschiedlichste Patienten mit einem wahnsinnigen Druck klarkommen müssen. Und da würde ich mir interprofessionell und insgesamt wirklich einen deutlichen Respekt mehr wünschen vor den Anforderungen der jeweiligen Arbeit der Berufsgruppe, aber auch der unterschiedlichen Fachgruppen. Und ambulant und stationär, absolut. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal digitaler werden in Deutschland und dass dann die Kommunikation auch einfacher wird. Denn es ist ja tatsächlich so, das kennen wir auch, wenn niedergelassene Kollegen den Kollegen im Krankenhaus sprechen wollen, die Erreichbarkeit ist sehr, sehr eingeschränkt. Umgekehrt ist es genauso, wenn man dann nochmal was vom Hausarzt wissen will, über den Patienten, über die Patientin, ist das auch sehr schwierig. Das sind alles sowohl Kommunikation und als aus meiner Sicht auch Systemabbrüche, die besser werden könnten. Und ich hoffe, dass sie besser werden, wenn das Augenmerk auch darauf liegt, dass wir schneller werden in der und auch in der guten Umsetzung der Digitalisierung. Das ist ja alles noch sehr holprig und da jetzt den Fehler zu suchen und den Schuldigen zu suchen, das ist ja sowieso nicht meine Art, den Fehler und den Schuldigen zu suchen, dass diese gegenseitigen Vorwürfe sind schwierig. Und da ist natürlich der Ansatz der Politik auch sehr wichtig. Wir haben jetzt ein Digitalministerium. Hat dieses Digitalministerium überhaupt Einblick in das, was im Gesundheitswesen gebraucht wird? Auch da muss man einfach mal sagen, arbeiten ja die Ministerien auch nicht so miteinander, wie sie vielleicht sollten. Und deshalb dieses Wir-Gefühl, was im Moment so ein bisschen gesellschaftlich insgesamt verloren geht, sehe ich in all diesen systemischen und organisatorischen Perspektiven. Und das ist sehr, sehr schade.
Ja, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Also ich finde insbesondere in der Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Parteien ist sehr viel Luft nach oben. Und Sie haben es gerade angesprochen, Digitalität, Digitalisierung. Da wollte ich Sie gerne auch nochmal zu fragen, sehen Sie im Bereich KI, digitale Tools auch Möglichkeiten, die Sepsiserkennung und Behandlung zu verbessern? Gibt es da was vielleicht auch im internationalen Vergleich?
Also wir wissen ja, dass andere Länder da schon ein bisschen weiter sind als wir. Aber das wird kommen. Also da setze ich auch große Hoffnung rein. Wir haben, also ich möchte jetzt keine Reklame für irgendjemanden oder etwas machen, aber es gibt tatsächlich schon die unterschiedlichsten Ansätze, sowohl in den Universitätsklinikern als auch in den großen Gruppen wie Vivantes, Helios, Sana, die ja auch über viele Krankenhäuser hinweg KI und Digitalisierung ausprobieren, versuchen und auch schon versuchsweise einsetzen. Und da wird, glaube ich, über kurz oder lang, also ich glaube eher kurz, wird da was kommen, um die unterschiedlichsten Parameter, die die Sepsis ja bestimmen, also nicht nur vom Score, sondern auch von der klinischen Einschätzung, auch die mikrobiologische Diagnostik und weitere Parameter Eingang finden in ein dementsprechendes KI-Tool und das wird die Sepsis-Erkennung auf jeden Fall unterstützen. Die Frage ist nur, wie viel Geld setzt man da wieder für ein, um das gut zu machen und wo setzt man sowas hin, um möglichst früh Sepsis zu erkennen? Also uns geht es ja gar nicht darum, die Sepsis, der akute Bauch, ne, der, ich sag's jetzt mal so ein bisschen plastisch, am Freitagnachmittag von den Internisten zu den Chirurgen geschoben wird, sondern es geht uns ja um viel, viel mehr. Und da muss man natürlich auch gucken, welches Tool kann vielleicht schon in der Hausarztpraxis eingesetzt werden oder welches Tool kann vielleicht auch dann wiederum in der zentralen Notaufnahme eingesetzt werden. Welches Tool kann aber auch auf der Normalstation eingesetzt werden, damit dieser Freitagsnachmittags, dass dieses Freitagsnachmittagsereignis nicht stattfindet. Also das sind ganz spannende Entwicklungen und da setze ich auch meine Hoffnung rein. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz gut gemacht wirklich auch viel für die Patientensicherheit und für die Sepsis-Früherkennung tun wird zukünftig, auf jeden Fall.
Ich hoffe, dass Sie recht haben. Ich sehe das ganz genauso.
Also ich weiß tatsächlich, dass im Moment da viele Ansätze gerade wachsen. Und die müsste man, glaube ich, das wäre nochmal so eine Aufgabe vielleicht auch für uns, diese verschiedenen Ansätze, die da gerade wachsen, müsste man mal zu einem runden Tisch zusammenbringen, damit die von ihren gegenseitigen Schwierigkeiten und Herausforderungen, aber auch von den Chancen berichten. Ich weiß aber, dass einige dieser Ansätze wieder sehr Medizinindustrie getriggert sind. Da gibt es Menschen, die wollen auch Geld damit verdienen. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Die dann bereit sind, so ihre Chancen, Herausforderungen und wie weit sie schon sind, dann so in einem an einem Roundtable zu diskutieren. Das ist fraglich, aber man sollte es auf jeden Fall versuchen, damit auch das schneller wird und nach vorne kommt.
Zum Schluss unseres Gespräches, Frau Dr. Hecker, würde ich Sie gerne noch mal bitten, so ein bisschen was über das Aktionsbündnis Patientensicherheit zu erzählen. Ich weiß, dass auch so in meinem Netzwerk eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen da aktiv sind. Wie ist das, wenn man jetzt noch nichts davon gehört hat? Was ist das und inwiefern kann man auch da als medizinische Fachperson aktiv werden? Und wie kann man das gestalten?
Ja, das Aktionsbündnis Patientensicherheit ist 2005 gegründet worden. Wir sind wirklich eigentlich ein kleiner Verein. Also das muss man sagen, wir haben Mitglieder, die zahlen Mitgliedsbeiträge. Ein persönliches Mitglied zum Beispiel 100 Euro im Jahr. Wir sind aber die Organisation in Deutschland, die sich das Thema Patientensicherheit allgemein als Aufgabe genommen hat. Patientensicherheit bedeutet aber mehr als ich operiere die falsche Seite. Ja, also so sind wir ja mal gestartet. Wir haben Handlungsempfehlungen geschrieben. Wie kann man es vermeiden, dass man die falsche Seite operiert? Wie identifiziert man einen Patienten richtig? Dann kamen die Patientenarmbänder, dann kam die OP-Checkliste. Fremdkörper im OP-Gebiet. Wie kann man das verhindern? Also ich glaube, dass wir mit unseren Handlungsempfehlungen für ärztliches und pflegerisches Personal oder Gesundheitspersonal insgesamt sehr viel dazu beigetragen haben, dass diese Elemente heute normal sind oder implementiert sind. Nicht immer zu 100%, das weiß ich auch sehr gut, aber immerhin, dass man darauf achtet. Wir haben zum Beispiel auch die Aktion Saubere Hände mitgegründet. Also sind auch Treiber der Aktion Saubere Hände gewesen. Wir haben jetzt Deutschland erkennt Sepsis gestartet, weil ich der Meinung war, es gibt eigentlich alles zur Sepsis. Ja, wir wissen, wie wir es behandeln. Wir wissen, dass es wichtig ist. Wir haben eigentlich auch Zahlen, die zu hoch sind. Also machen wir das jetzt mal. Wir hatten damals die BZGA gebeten, initiativ zu werden, aber die war damals schon im Umbruch, ist ja auch heute noch im Umbruch. Und irgendwann habe ich dann die Geduld verloren, habe gesagt, dann machen wir das jetzt als Aktionsbündnis Patientensicherheit mit unseren Mitgliedern. Unsere Mitglieder sind die Deutsche Krankenhausgesellschaft sowie die Bundesärztekammer sowie die KBV, wobei ich sagen muss, dass es durchaus Spannungen gibt zwischen den Körperschaften, Institutionen und uns, weil wir die Sachen, so wie sie sind, halt ehrlich ansprechen. Und das ist ja manchmal politisch nicht so gewünscht, aber über uns der blaue Himmel, wir sind unabhängig, wir dürfen wirklich auch den Finger in die Wunde legen und hoffen, dass wir weiterhin eben dafür respektiert werden. Das ist nicht immer ganz einfach. Wir sind keine Patientenorganisation. Also Patientenorganisationen sind zum Teil genauso wie die ärztlichen Institutionen und Organisationen Mitglied. Aber wir sind keine reine Patientenvertretung. Wir haben ja auch sehr das Thema Second Victim nach vorne gespielt. Also wir verstehen schon, dass Politik Einfluss auf System hat, dass System Einfluss auf die Organisationen hat und die Organisationen dann auch nur in einem bestimmten Rahmen handeln können. Und wir fordern eben, dass die Rahmenbedingungen so sein müssen, dass Gesundheitspersonal auch eben sicher arbeiten kann. Und das mittlerweile hat sich das Aktionsbündnis Patientensicherheit von den reinen Handlungsempfehlungen, was kann ich als Arzt, als Pflegekraft tun, um Patienten sicher durch den Prozess zu führen, so will ich das mal sagen, sind wir ein bisschen politischer geworden, weil wenn ich keine Zeit habe, eine vernünftige Anamnese zu machen, dann mache ich keine Anamnese. Und wenn die Digitalisierung so schlecht ist, dass Patientendaten in einer auch falschen elektronischen Akte landen, dann ist das auch schlecht für die Patientensicherheit, weil daraus ein Arztbrief generiert wird, wo falsche Diagnosen drinstehen, die wiederum beim Hausarzt landen und der sich wundert, wie kommen die Diagnosen in den Arztbrief. Also wir bearbeiten in diesem kleinen Verein, und das muss ich sagen, ehrenamtlich, der Vorstand ist komplett ehrenamtlich, wir bekommen keine Aufwandsentschädigung für die richtige Sache. Also wir sind alle mit Herzblut dabei und freuen uns immer über Unterstützung. Übrigens läuft gerade für den neuen Vorstand eine Bewerbungsphase, jetzt noch bis Mitte September. Und wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Wir suchen auf jeden Fall auch neue Vorstandsmitglieder. Wer sich aktiv beteiligen möchte, gerne in den Verein eintreten. Und Ende November wird dann auch der neue Vorstand gewählt und ich trete dann auch aus. Wir haben in der Satzung immer zwei Legislaturperioden. Ich werde dann das APS auch verlassen und wir machen keine autokratische 20 Jahre Herrschaft oder länger. Also wir sind auch sehr demokratisch unterwegs, haben auch im Verein unterschiedliche Meinungen, aber man muss das Richtige tun und das Richtige sagen und das für das Thema Patientensicherheit.
Super, die Informationen zum APS werde ich auch noch in die Shownotes packen für die Leute, die das gerne nachlesen wollen. Frau Dr. Ruth Hecker, vielen, vielen Dank. Sie sind ein toller Gesprächspartner gewesen hier, eine tolle Gesprächspartnerin natürlich. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen Dank. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, dass wir die Möglichkeiten hatten, das Thema einmal so auch breit zu streuen. Dankeschön.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.